Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview in der Reihe Future Markets. Natürlich soll es auch in den nächsten Minuten darum gehen, was uns in der Zukunft erwartet, was möglicherweise schon vor der Tür steht und worauf man sich auch einstellen soll. Ich habe heute einen Gast und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Wir reden hier von Dr. Thomas Sattelberger und man hat hier einen, ich sag's mal vorsichtig, Rebell der Politik sitzen. Und es geht natürlich auch hier um Forschung und Bildung. Er ist ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, Mitglied des Deutschen Bundestags gewesen und engagiert sich sehr in Forschung und Bildung. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr froh, dass Sie heute hier sind, Herr Dr. Sattelberger.
Mit großer Freude.
Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angerissen. Ihr Werdegang ist jetzt wahrscheinlich nicht so der klassische, den man von vielen Mitgliedern des Deutschen Bundestages kennt. Sie sprachen auch relativ schnell von einer persönlichen Rebellion. Das habe ich auf Ihrer Homepage gelesen. Und zum Verständnis der Zuschauer möchte ich noch natürlich erwähnen, Sie waren nicht immer der Rebell gewesen. Sie waren es, sind aber auch ruhiger gewesen. Sie waren in den Vorständen von Daimler, der Deutschen Lufthansa, der Telekom, Autozulieferer Continental. Das ist natürlich so das klassische, der klassische Managerweg. Wie passt das denn überhaupt zusammen?
Naja, ich war in meinen ganz jungen Jahren als 17-Jähriger, da war ich sehr rebellisch und habe mit Joschka Fischer zusammen die APO in Stuttgart mit aufgebaut. Aber natürlich sind dann die Irrwege in dieser APO immer deutlicher geworden. Und ich habe mich mal tief frustriert abgewandt und festgestellt, dass der alte Daimler so schlecht nicht ist.
Weil der alte, also Sie sind dann, ich sag's mal, in die konservative Richtung mehr gegangen.
Ich habe mein Leben disruptiert, ja.
Was hat Sie dazu getrieben? Weil man dort mehr bewirken kann, weil Sie dort mehr Positionen saßen, die Ihnen helfen konnten?
Nein, die APO, und ich war dann am Schluss in der maoistischen Bewegung, war eine richtig sektiererische Organisation geworden.
Okay.
Und ich wurde, als ich einmal nach Frankfurt zu Joschka fuhr, hat man mich wegen Kontakt mit dem Klassenfeind angezeigt.
Diese Zeiten, okay. Ah,
das waren die richtig harten Zeiten damals, ja.
Das heißt, Sie kennen natürlich auch die Ist-Situation. Ich habe es schon gesagt, Sie sind ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär. Ja. Sie haben sich sehr viel oder beschäftigen sich nach wie vor viel mit Forschung und mit Bildung. Und wir stehen, das sagt man häufig, aber nichtsdestotrotz steht Deutschland ja an einem Wendepunkt, was die Digitalisierung, die Beschleunigung der Digitalisierung angeht. Und man verliert gefühlt ein bisschen den Anhang, den Status quo, den wir immer hatten. Wo sehen Sie denn den größten Nachholbedarf, was die Digitalisierung in Deutschland angeht?
Also Ihre Rede hätten Sie vor 15 Jahren halten können. Und da wäre die genauso ausgefallen.
Ja.
Und das zeigt eigentlich das Desaster auf. Wir sind nach wie vor in der öffentlichen Verwaltung nicht digitalisiert. Zum Zweiten, unsere klassische mittelständische Wirtschaft tut sich ganz schwer mit dem Thema künstliche Intelligenz. Nur 2% nutzen das wirklich aktiv für Produktentwicklung. Prozessoptimierung ist noch ein bisschen besser. Und natürlich, wenn Sie die Bildungskatastrophe angucken, wir haben im Grunde, unser Schulsystem ist im Grunde, hat die letzten 20 Jahre geschlafen.
Was kann man daran ändern? Wo sehen Sie Lösungsansätze?
Also das sind natürlich unterschiedliche Politikfelder, Arbeitsfelder. Also ich glaube nicht an einen großen Systemwandel, weder in der Bildung noch in der öffentlichen Verwaltung. Ich glaube, man kann freie Territorien schaffen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. In Holland gibt es 4 Distrikte, die sozusagen Sonderbildungszonen sind, in Analogie zum Thema Sonderwirtschaftszonen, und dort können Eltern, Lehrer, Schüler selber Schule neu designen und entwickeln. Okay. Und das in einem sehr fortgeschrittenen Land, denn Holland schneidet ja normalerweise relativ gut ab. Jetzt reden wir genauso in der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Großbritannien seit 15 Jahren University Enterprise Zones hat.
Nein, das wusste ich nicht.
Ja, so, und zwar nicht zum Strukturwandel, sondern um Cambridge, Oxford und Manchester herum. Das heißt, wo im Grunde wirklich ein Deep Tech Nukleus der Forschung sich mit einem Innovationsökosystem umgibt. Also ich plädiere zutiefst für dosierte, territoriale, ausgewählte Felder, wo man Freiheit gibt. Nicht, wo man Fördergeld reinpumpt, sondern wo man Freiheit gibt. Denn das allererste heißt ja Ultraspeed Internet, dann Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften, dann vielleicht durchaus Ansiedlungsprämien und Investitionshilfen, dann natürlich die ganze Frage des Transfers von geistigem Eigentum, Intellectual Property. Da gibt es sozusagen eine ganz aufsehenerregende Studie jetzt, dass das Cambridge richtig gut zugelegt hat, sodass die VCs mit großer Freude dort investieren und die Startups skalieren lassen. Also das sind alles solche Themen. Und wenn man jetzt über den staatlichen Bereich nachdenkt, müsste man wahrscheinlich auch darüber nachdenken, schnelle Fregatten zu bauen. Also nicht die gesamte öffentliche Verwaltung zu reformieren, sondern ich bin zum Beispiel ein entschiedener Anhänger für Agenturmodelle im Bereich der Forschungsverwaltung.
Wie könnte sowas aussehen?
Sowas könnte aussehen wie jetzt die Agentur für Sprunginnovation. Das ist ja noch ein relativ kleines Ding, die Sprint, die jetzt, ich habe da selber den Referentenentwurf damals noch in die Pipeline geschoben, jetzt ein Freiheitsgesetz bekommt, dass erstens sie nicht jedes Jahr von den Haushältern abhängig sind, denn Innovation wird ja nicht in Jahresscheiben gemacht, sondern dass sie mehrjährig Budget planen können. Zweitens, dass sie marktgerechte Vergütungen zahlen können. Und zum Dritten, dass nicht mehr das Ministerium die Entscheidung trifft, sondern die Geschäftsführung der Agentur mit einem hochkarätig besetzten Aufsichtsrat.
Sie sprachen davon, dass all diese Themen vor 15 Jahren schon präsent oder noch präsenter hätten sein müssen oder vielleicht auch gehört werden müssen. Die Frage ist jetzt, wenn man nochmal auf das Schulsystem beispielsweise, auf das Bildungssystem zurückkommt, wenn man sich über diese Themen mit einem Lehrer respektive einer Lehrerin unterhält, werden die sagen, ja, aber was soll ich denn dann rausschmeißen? Nur so für mich, mein Vater ist immer noch stolz, dass er sämtliche Reime von der Glocke aufzählen kann. Ist das veraltet? Braucht man das nicht mehr? Sollte man stattdessen eher auf die zukunftsorientierten Themen eingehen, damit die nächste Generation nicht komplett verloren dasteht?
Wir haben ja gerade eine nächste große Katastrophe bei der IGNU-Befragung, dass im Grunde 6% unserer Viertklässler Analphabeten sind, nicht lesen können und 25% so leseschwach, dass sie kaum mithalten können.
Okay.
Und das reiht sich ja ein im Grunde in die PISA-Katastrophen der letzten Jahre. Und übrigens, dass wir 2,5 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis 34 haben, ohne berufliche Bildung. Die sind an- und ungelernt im Arbeitsmarkt. Und das in einer Wirtschaft, die sich im Grunde transformieren muss. Und unsere Zukunft liegt ja nicht in der Plattformökonomie von Zalando oder Amazon, sondern unsere Zukunft liegt in cyberphysischen Firmen, also Maschinenbau, der sich digitalisiert, wo Maschine und Daten zusammenkommen. Genauso die ISA Aerospace, eigentlich ein wunderschöner deutscher Wettbewerber, kleiner David gegen die SpaceX.
Ja.
Und das sind im Grunde die Qualifikationen der Zukunft. Und das heißt im Klartext, wir brauchen endlich dieses Startchancenprogramm, das wir ja im Koalitionsvertrag vereinbart haben, wo wir einige tausend schulen. Und zwar, bitteschön, nicht, dass alle Länder sozusagen nach Bevölkerungszahl die Gelder verteilt werden, sondern dass man wirklich Sozialindikatoren wählt und die 20% der Schulen oder 5% der Schulen, die am schwersten betroffen sind von der Bildungskatastrophe, dass man denen freie Budgets gibt, dass man denen Sozialpädagogik und Sozialhelfer gibt, mhm, und dass man denen auch Geld für die Sanierung der Schulen gibt. Mhm.
Ich würde gerne neben der Bildung auch noch mal auf beispielsweise die KI zu sprechen kommen.
Ja.
Sie sagten gerade zu Anfang, dass nur ein ganz minimal geringer Prozent, 2 oder 3%, sagen Sie, tatsächlich auch KI in Produktionen etc. pp. Anwendet. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das kam ja jetzt auch gerade erst in die Öffentlichkeit mit ChatGPT. Ich habe aber auch schon mit anderen gesprochen, die sagen, KI ist unter anderem Namen schon lange, lange am Schwelen. Nur jetzt ist es für jedermann zugänglich. Und auch das ist mittlerweile schon längst überholt. Diese frei zugängliche ChatGPT-Geschichte ist eigentlich nicht mehr heute, sondern schon gestern. Wie kann es sein, dass der Markt überrollt wird von etwas, was jeder als Innovation empfindet? Hat man nicht zugehört? Hat man geschlafen?
Also die Bundesregierung hat ja 2018, die alte Bundesregierung, mhm, eine KI-Strategie entwickelt, die eigentlich schon 10 Jahre zu spät kam.
Okay.
Na, das, also wir sind ein Land, das inzwischen dekadent geworden ist in der Wachheit. Mhm. Wir können weder unsere Grenzen schützen, noch haben wir eine Sensorik für die Zukunft. Das ist für mich ganz, ganz betrüblich. Sodass wir eigentlich immer, wenn wir überhaupt auf Trends aufspringen, richtig später Anpasser sind. Mhm. Und dieses, und ich habe das ja selber erlebt, wie im Bundestag damals, wie sich Bundestagsabgeordnete von Beratern morgens um 8 Uhr mit Folien haben aufschlauen lassen, was das überhaupt ist, künstliche Intelligenz. Jetzt komme ich aus einer Welt, ich bin kein Profi, aber ich war 40 Jahre in der Wirtschaft und ich hatte ein bisschen mehr als ein Oberflächenwissen. Aber ein normaler Berufspolitiker im Deutschen Bundestag, der konnte Ihnen im Jahr 2018 überhaupt nicht sagen, was künstliche Intelligenz ist. Der konnte Ihnen auch nicht sagen, was Cloud Computing ist. Der hat auch keine Ahnung gehabt oder die haben keine Ahnung gehabt über Biotechnologie. Das heißt, das ist im Grunde angeschlautes, schnell erworbenes, mhm, Oberflächenwissen, das da ist und relativ spät erst gekommen ist.
Aber natürlich hat man die Berater, man hat Zukunftsforscher. Sie beraten sich beispielsweise auch mit Sven Gabojanski, der auch schon mehrfach bei mir Gast war, was, ja, Zukunftsforschung angeht. Werden diese Leute nur temporär angehört? Wird das erstmal nicht für voll genommen? Ist das Science Fiction? Wie kann das sein, dass das so vernachlässigt wird? Weil das nächste Feld, was ja eigentlich jetzt schon abgelaufen ist, ist die Automobilbranche. Man muss fairerweise sagen, wir haben diesen Standard, den wir gerade haben, weil Deutschland Autos bauen konnte, gute Autos bauen konnte, in der Rüstung tatsächlich auch aktiv war. Aber was Automobilität angeht, was Elektroautomobilität angeht, da rennt China einfach über uns drüber.
Also ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die geht auch kurz. Ich war im Jahr 2003 bis 2007 Vorstand bei der Conti. Wir sind 2005, waren wir auf dem Universitätsparkplatz der TU Darmstadt und haben unser Projekt eines autonom fahrenden Fahrzeuges angeschaut. Mhm. Wir haben es aber nur auf die Frage angeguckt, wie die Bremsen blockieren. Im gleichen Jahr ist der Deutsche Sebastian Truhn in der DARPA Challenge in der Wüste von Nevada Sieger geworden mit einem autonomen Vehikel. Was ist passiert? Bei uns Conti, uns waren die Margen aus dem Reifengeschäft wichtiger. Mhm. Die flossen ja und fließen ja auch heute noch. Und wir haben im Grunde das, was zu tun gewesen wäre, richtig in Innovation zu investieren, nicht gemacht. Während Google mit Waymo die Chance voll ergriffen hat, das Thema voranzutreiben. So, und das ist der Unterschied einer schläfrigen Wirtschaft, die im Grunde erfolgsverwöhnt, margenorientiert, vergisst in neue Territorien, wo man noch nicht weiß, ob man Marge verdient, zu investieren.
Sie sprachen jetzt von Conti. Conti als Autozulieferer, aber natürlich sind es ja auch die anderen Firmen, sei das Volkswagen, sei das Daimler, die alle, vielleicht wage ich mich zu weit aus dem Fenster, die alle hinterher schauen.
Ja, aber schauen Sie mal, der frühere Vorstandschef von VW oder der Piech.
Ja.
Piech hat sich amüsiert, dass 3 Teslas gebrannt haben.
Mhm.
Was er nicht gesagt hat, dass auch 3 Porsches fast im gleichen Zeitraum gebrannt haben, weil sie Defekte hatten.
Mhm.
Und das Thema Tesla wurde total unterschätzt. Das ist ein kiffender Spinner, der Elon Musk.
Anders ist er schon, das muss man ja schon auch mit diesen ganzen Space-Projekten sagen.
Ja, aber er ist erfolgreich.
Ja.
Das ist der Punkt. Und VW laboriert, hat den Herbert Diess jetzt rausgeworfen, mhm. ne, der mit Werf das Thema der Digitalisierung getrieben hat. BMW hat nach dem i3 jahrelang geschlafen. Das heißt, es ist eine erfolgsverwöhnte Branche, die sich dann noch mit Dieselgate selber unter Druck gebracht hat.
Ja.
Und im Grunde viel zu lange am Alten festgeklebt hat, statt ins Neue zu investieren.
Jetzt ist es natürlich relativ einfach, die Fehler oder die Versäumnisse aufzuzeigen. Was sind denn Ihre Lösungsansätze? Ist der Zug, das Auto tatsächlich abgefahren für Deutschland? Das Standbein, was uns jahrzehntelang in den Wohlstand hat leben lassen? Machen wir den nächsten Fehler, schlittern wir direkt weiter mit dem, ja, ich sag, wie Sie es nannten, die Dekadenz des Schlafens, des Nichtbeachtens in den nächsten Digitalisierungsprozessen?
Also wenn man jetzt sieht, dass wir bei Elektroautos nicht nur weltweit, sondern im größten Automobilmarkt China weit abgeschlagen sind und Byte und Tesla die Spitzenreiter sind und jetzt die Chinesen Elektromobilität nach Deutschland exportieren, dann, glaube ich, weiß man, was die Stunde geschlagen hat.
Mhm.
Ich würde mal sagen, dieses Rückgrat der deutschen Industrie, das ist angeknackst und wird irgendwo noch ein Standbein sein, aber nicht mehr das industrielle Rückgrat. Ja, jetzt geht der Maschinenbau. Das ist ja der nächste Punkt, wo wir im Grunde hingucken müssen, weil da ja nicht nur die Chinesen, sondern übrigens auch die Italiener und die Südkoreaner und die Amerikaner verdammt gut sind. Ich meine, es ist ja interessant, dass der Herr Wissmann sozusagen verkauft hat an den amerikanischen großen Mittelständler.
So, Sie reden jetzt von den Wärmepumpen.
Ja, so ist es. Ja.
Ja.
Das heißt, wir müssen alles dran setzen, dass im Grunde durch Kooperation mit innovativen Startups die Schläfrigkeit des Mittelstands, und jetzt bin ich wahrscheinlich ungerecht, weil nicht wenige, aber wir haben ja Hunderttausende von Mittelständlern.
Mhm.
Wenn man die Breite anguckt, dann kann man von Schläfrigkeit reden. Wenn man jetzt so die Hidden Champions anguckt, wobei Herbert Simon, der Erfinder des Begriffes von Hidden Champions, hat ja auch inzwischen seine Sorgen artikuliert, ob die Digitalisierung nicht verschlafen wird. Also Innovationsökosysteme um diese Firmen herum, engste Kooperation mit Deep Tech Startups. Das sind natürlich forschungsintensive Startups, die aus unseren besten Hochschulen kommen. So, das, die ganze Frage, wie finden die Forschungspatente an den Markt? Oder wie kriegt der Unternehmer oder die Unternehmerin den Zugang zu den Forschungspatenten? Ich habe mich selber, bin ja einiger in unterschiedlichen Firmen investiert. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber ich
aber habe, den Bereich würde, der Bereich ja, würde mich
ist,
interessieren.
Das ist im Grunde das Makeln von Patenten.
Wo sehen Sie denn Potenzial? Ich sehe Ihre Augen leuchten, wenn Sie von den Start-ups, von den innovativen Sachen sprechen. Wo versprechen Sie sich viel von welche Branchen? Es gibt ja einiges. Es gibt auch, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, auch die Energiethemen, die es natürlich aufzugreifen gilt.
Ja, aber da ich bin jetzt da nicht mit den Daten ganz faktensicher, aber ich glaube, wir sind beim Thema Climate Tech von unseren Patenten her gar nicht so gut aufgestellt. Hm. Das ist, während wir natürlich im Bereich der Biotechnologie exzellente Ausgangsvoraussetzungen hätten von unseren Forschungsinfrastrukturen. Ich sehe das übrigens auch im Bereich dieser cyberphysischen Systeme, also das Thema New Space. Mhm. Also jetzt nicht die großen supranationalen Missionen zum Mars, sondern wirklich das Thema satellitengestützte Kommunikation, Erdbeobachtung und vieles andere mehr. Da sehe ich wirklich tolle Chancen für uns. Wir haben da wirklich hervorragende, schon fast frische Mittelständler gewordene Start-ups. Und ich sehe im Bereich der KI. Aber unser Problem ist eigentlich, wie kommen wir von Forschung in die Kommerzialisierung?
Wie kann man das von politischer Seite unterstützen? Das ganze Gründertum, um Fuß zu fassen auch beispielsweise.
Also ich sage immer, das Gründertum hat mehr mit Motivation zu tun als mit Qualifikation.
Okay.
Oder also Talent haben ja ganz viele Menschen, aber sie müssen ja motiviert sein. So, also diese ganze Frage Hackathons und Makeathons an den Hochschulen, Gründerworkshops schon an den Schulen, also diesen Appetit auf Unternehmertum schaffen, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Übrigens auch gerade vor dem Hintergrund der Einwanderungswellen, denn wir wissen ja, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund hungrig sind zu gründen.
Würden Sie sagen,
zweites Thema, die ganze Frage Venture Capital in die Hochschulen, Pre-Seed, also sozusagen Gründertaschengeld nenne ich das manchmal, oder Pre-Seed, ne, das müssen, da gibt es ja heute schon ein paar wenige Fonds, die im Grunde mit Lehrstühlen kooperieren. Dann das ganze Thema Professionalisierung unserer Technologietransferbereiche. Die sind ja zum Teil Bereiche, wo Leute, die nicht Professorin oder Professor geworden sind, halt dann angestellt werden.
Ja.
So, und in den USA gibt es eine Forschung der ETH Lausanne, haben die sogenannten Technologietransfer Offices 5-mal mehr Industrieerfahrung als die europäischen. Also wir brauchen eine Professionalisierung dieser Technologietransferbereiche. Und wir brauchen Sie erleben mich da leidenschaftlich.
Sie brennen, ich sehe das schon.
Worry-free IP-Transfer. Also wirklich beschwerdefreies, friktionsfreies Transfer von Intellectual Property. Und ich meine, Sie wissen ja, dass manche Forschungsorganisationen, ich habe insbesondere Fraunhofer mir immer aufs Korn genommen, die gehen zum Teil bis knapp an die 50%-Grenze der Beteiligung. Da will ja kein künftiger Investor mehr investieren. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt Unipräsidenten kennengelernt, die sind glücklich, wenn sie viel mehr als 20% rausqueezen können. Nein, unsere Forschungseinrichtungen müssen in Start-up-Ökosystemen denken. Und dann wird unter den 30, 40, die jedes Jahr vielleicht rauskommen, ein BioNTech dabei sein. Und wenn man da verwässerbar 8% hält, dann ist bei einem Börsenwert von ein paar Dutzend Milliarden, ist das relativ viel für die Hochschule.
Ja, das stimmt. Was mich interessiert, Sie sprachen gerade die Motivation an, was das Gründertum angeht. Und Sie sprachen auch an, dass Einwanderer hungriger sind. Ist es vielleicht auch ein bisschen die deutsche Mentalität, auf Nummer sicher zu gehen? Oder ist es das Umfeld, was hier nicht passt, was geschaffen wird, um sich zu wagen, um einfach mal, überspitzt gesagt, seine Spinnerei voranzutreiben?
Also ich war ja mal Telekom-Personalvorstand. Ja. damals mit 40.000 Beamtinnen und Beamten. Und sobald man denen Freiheit gegeben hat, sie rausgenommen hat aus den Fesseln des Beamtentums, sind die richtig anders geworden. Mhm. Nicht alle, aber viele. Das heißt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen Opfer ihrer Gefängnisse sind. Mhm. Und wenn wir die Gefängnistüren aufmachen, und das sind ja oft mentale Gefängnistüren, wenn wir die frühzeitig mit Gründungsvorlesungen und Aspiration für Gründung in Berührung bringen, dann wecken wir. Und es muss ja, wir müssen ja nicht ein Volk der Gründer werden.
Aber mitspielen müssen wir.
Ja, wir müssen mitspielen. Also wenn sich die Zahl der Gründungen, die ja im Augenblick auf einem Tiefstand wieder sind und seit vielen Jahren im Hightech-Bereich und lange Jahre im Deep-Tech-Bereich auch historische Tiefstände haben, angenommen, es würde gelingen, die zu verfünffachen. Und da reden wir im Grunde gerade mal über eine fünfstellige Zahl. Mhm. Das wäre doch toll.
Das wäre toll. Dann müssen die Rahmenbedingungen geschaffen oder, wie Sie sagen, die Freiheit gegeben werden.
Ja, also ich bin ja kein Mensch, der sagt, der Staat muss jetzt immer Fördergelder in den Hintern stecken.
Ja.
Entschuldigung, dass ich mich da so schwäbisch ausdrücke. Nein, die Freiheit, eine andere Regulatorik, ist für mich das A und O. Mhm. Ich meine, ich bin vor vielen Jahren, habe ich mal Vorlesungen gehalten in Sofia Antipolis. Das ist eine Region zwischen Nizza und Cannes, ein Tech-Park, aus dem heute 40.000 Arbeitsplätze entstanden sind, über 60 Bildungszentren, wo Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zusammenkommen, und der im Grunde nicht nur den Strukturwandel in Südfrankreich beschleunigt hat, sondern natürlich wirklich fast die Hälfte Frankreichs befruchtet. So, und das war Freiheit geben. Dort haben die Regionalbehörden im Grunde Wege gefunden, dass Baugenehmigungen schneller liefen. Mhm. Natürlich gab es dann auch Investitionszuschüsse für Industriepartneransiedlungen etc., Gewerbesteuerhebesätze, die Frankreich heißen, die anders, wurden vielleicht ein bisschen abgesenkt. Ja, schon, aber im Kern geht es um Freiheit. Ich habe übrigens im Bundestag einen und im Koalitionsvertrag habe ich einen Satz reinverhandelt und im Bundestag einen Antrag gestellt, dass wir Deep Tech Sonderwirtschaftszonen vergleichbar Großbritannien schaffen.
Mhm. Sie sprechen gerade schon vom Bundestag. Was mich interessieren würde, bei Ihrem beruflichen und politischen Werdegang, gibt es etwas, was Sie anders machen würden heute? Sie haben viele Stationen durchlaufen. Gibt es Fehlentscheidungen, wo Sie rückblickend sagen können, naja, vielleicht habe ich mich da mitreißen lassen oder bin den falschen Weg gegangen, was Sie heute gerade in Bezug auf dieses Thema voranbringen, Freiheiten geben, anders machen würden?
Also ich bereue nichts.
Ja, gut.
Das ist mal die erste Aussage. Ich schaue sehr zufrieden auf mein Leben zurück. Ich habe mich vielleicht zu Beginn der Shareholder-Value-Welle zu stark anstecken lassen von der Begeisterung dafür. Mhm. Also ich war ja ein begeisterter Anhänger von Jack Welch, damals Chef von General Electric. Mhm. Heute eine richtig abgestürzte Firma. Und dieses heroische Führertum in großen Konzernen, da habe ich mich ein bisschen zu stark anstecken lassen. Ich hätte gerne mal wirklich 2-3 Jahre im Ausland gearbeitet. Mhm. So habe ich im Grunde im Raum, Luft- und Raumfahrtgeschäft relativ viel international gearbeitet, aber das waren mehr dann so Reisen.
Ja.
So, und das hätte ich gerne gemacht. Wenn ich heute wäre ich wahrscheinlich ein Gründer.
Wenn Sie den, obwohl es nicht, sagen wir es mal, nicht so einfach ist, die Motivation, das sieht man bei Ihnen, die ist da, die braucht man bei Ihnen ja, nicht zu entfachen. Aber die Umstände sind ja jetzt nicht unbedingt, wo würden Sie,
aber schauen Sie
was
mal,
wäre Ihr Steckenpferd beim Gründen? Wo würden Sie sich sehen?
Ich glaube, ich bin ein sehr guter Marketier. Ich habe eine gute Nase für Kunden und für Kundenfokus. Ich war ja einige Jahre auch Servicevorstand bei der Lufthansa. Ich bin ein guter Kommunikator. Also diese Investoren treffen und Analysten treffen, machen mir Riesenfreude. Mhm. Also pitchen, glaube ich, könnte ich ganz gut.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich.
Also das sind so und die Ökonomie beherrsche ich übrigens auch.
Lassen Sie uns über Ihre Zeit als parlamentarischer Staatssekretär sprechen. Ihre größte Lehre daraus?
Das Politiksystem ist ein System des organisierten Misstrauens.
Das hört sich sehr traurig an, das müssen Sie etwas erläutern.
Also ich habe ja erlebt, wie die deutsche Wirtschaft, und ich habe in dem Sinne ja fast 50 Jahre Industriegeschichte miterlebt, wie die deutsche Wirtschaft eigentlich sich zu einem System des dosierten Vertrauens entwickelt hat. Mhm. Und eigentlich dachte ich mir, das sei im Politiksystem ähnlich. Ich habe total unterschätzt, was eigentlich Politik mit Berufspolitikern und Politikerinnen macht, die ja nicht wie ich unabhängig sind finanziell, sondern die auf Teufel komm raus ihr Geld verdienen müssen.
Ja.
Und die eigentlich, also bei mir sind manchmal ein halbes Dutzend Top-Politiker und Politikerinnen, Staatssekretäre angestanden, ob ich ihnen nicht den Wechsel in die Wirtschaft, beim Wechsel in die Wirtschaft helfen kann. Da ist nicht viel über. Ne? Der Albig, Ministerpräsident damals in Schleswig-Holstein, der ist heute Lobbyist in Brüssel.
Aber sind das nicht fast alle oder sehr viele?
Ja, deswegen. So viele Lobbyisten braucht die Politik nicht. Und jetzt kommt ja noch eins dazu. Die Professionalität des Berufspolitikers ist eine begrenzte. Mhm. So, also das sind dann die Spitzenberufspolitiker. Na, und die anderen sind eigentlich die Hinterbänkler, die abhängig werden und in ihr Fähnlein nach dem Wind richten hängen müssen. Und das macht natürlich, dann wird dein heutiger Freund dein morgiger Feind und übermorgen wieder dein taktischer Freund.
Mhm. Das leuchtet ein mit Ihrer Erklärung mit dem dosierten Vertrauen.
Ja, und das ist organisiertes Misstrauen in dem System. Also das geht ja bis rein in die Frage, wenn ich heute politisch Reformen machen könnte. Ich würde den Fraktionszwang gravierend auflockern. Der ist ja heute, hat man den gerade mal für das Thema Werbung für Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe oder Ehe für alle. Nein, auch für die weniger moralisch harten Kisten.
Was wäre das beispielsweise? Das sind ja jetzt wirklich so die Themen, die ja polarisieren, fokussieren.
Ich meine, das hieße ja, dass man, ich meine, ich war ja 4 Jahre lang in der Opposition mit Grünen und Links und AfD sind für mich eigentlich nicht die demokratischen Parteien, aber ich hätte mir gut vorstellen können, mit den Grünen mehr Themen zu heben.
Die FDP mit den Grünen zusammen?
Ja, damals, als wir in der Opposition waren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man mal auch parlamentarisch, das heißt ja noch nicht in der Exekutive, dass man mal parlamentarisch eine FDP mit einer CDU mal einen Antrag einbringt. Mhm. Also ich meine, unsere Bürger, die wollen Lösungen für die Probleme. Die wollen nicht das Haar in der Suppe des anderen finden. So, und das sind solche Themen oder Open Spaces, wie in der Wirtschaft. Ich meine, diesen Open Spaces sind wunderschöne Plattformen, wo man im Grunde transparent und ohne Parteibuch agieren kann. So was, Coworking Spaces im Parlament.
Können Sie sich das wirklich vorstellen?
Natürlich kann ich.
Ja. Also auch mit den derzeit bestückten, ohne da jemand so eine...
Nein, das
okay.
nicht. Nein, aber ich kann. Ich meine, ich bin ja immer jemand gewesen, der sagt, Zukunft muss man radikal andenken. Mhm. Und zu glauben, die Ubers, die würden nicht auch vor den Toren des Parlaments stehen, das ist ein Irrtum. Ich meine, das italienische Parteiensystem ist das alte, ist zertrümmert worden.
Mhm. Ja.
Das französische, das schwedische ist angeknackst. Also im Grunde, man muss ja mit Blindheit geschlagen sein, wenn man glaubt, dass dieses System eine Insel der Seligen bei uns in Deutschland sei. Also muss man sich doch präventiv vorbereiten. Also gleiche Debatte wie vorher beim Thema der Automobilhersteller. Wie schnell und frühzeitig wird der Wandel aufgenommen? Und im Grunde gestalterisch neue Impulse gesetzt. Die Bürgerparlamente in Irland, ganz, ganz wichtige Einrichtungen. Wir machen so ein paar läppische Bürgerräte. Ganz wichtige Einrichtungen, die natürlich nicht das gewählte Parlament ersetzen, aber wo man eigentlich eine Begründungspflicht einführen kann. Warum ein Parlament, ein offiziell gewähltes Parlament, die Empfehlungen nicht aufgreift. Heute ist der Rat der Bürger verlorene Liebesmühe. Mhm.
Zu wenig gehört, meinen Sie? Zu wenig
natürlich.
Mitspracherecht? Und
die Institutionalisierung von mehr Formen offener, direkter, partizipativer Demokratie, nicht nur, also ich rede nicht gegen das repräsentative System, aber ich rede eigentlich darum, dass man so wie Firmen Innovation Labs an der Seite hat. Oder wie ich das vorher für die Schulen, so mal zu sagen, 4 Schulbezirke, die experimentieren dürfen. Oder Sonderwirtschaftszonen um Top-Universitäten herum. Na, da hast du ja im Grunde solche Territorien, die so Innovationsplattformen sind. Mhm. Und das braucht das Politiksystem genauso.
Herr Dr. Sattelberger, final, wenn ich ganz schnell auf die Uhrzeit linse, final, wo sehen Sie, ich weiß gar nicht, wie ich den Zeitraum wählen soll, weil sich die Digitalisierung so schnell multipliziert oder die Veränderung, wo sehen Sie Deutschland in den nächsten 10 Jahren in Bezug auf die Industrie und die Digitalisierung?
Also ich glaube, und ich sage das wirklich nicht defätistisch, Deutschland wird zuerst der kranke Mann Europas, bevor es sich wieder erholt. Es sind zu viele Weichen falsch gestellt in den Kostenstrukturen für die Wirtschaft, in der Energiewende, in der Innovationspolitik, in der Gründungspolitik. Es wird the rise and the fall of nations ist was ganz Natürliches.
Das heißt, wir sind
jetzt dran.
Am Fallen.
Wir sind am Fallen. Und dann wird es wieder hoffentlich eine politische Führungsfigur geben, die harte Reformen, unpopuläre Reformen macht. Und dann wird der Genesungsprozess einsetzen. So, und das sage ich als jemand, der in seinem Berufsleben eine gute Handvoll richtig harter Krisen erlebt hat.
Das heißt aber, Sie sehen auch Deutschland aus dieser Krise wieder sich herausziehen. Von welchen Zeitabständen sprechen wir denn da?
Ja, also ich würde mal, wenn man jetzt das England, vor Thatcher und nach Thatcher anguckt, dann reden wir über 2 Jahrzehnte. wenn man anschaut vor den Hartz-IV-Reformen, den Niedergang Deutschlands damals und die Genesung, dann reden wir über 15 Jahre. Das heißt, irgendwo wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Jahren.
Und dann muss Ihrer Meinung nach Deutschland mit einer kompletten anderen Einstellung aufwarten?
Also dann ist diese Frage, zuerst tut man ja Veränderung verspotten.
Ja, weil sie Angst
macht. Man sagt, die Teslas brennen doch. Dann tut man einen Teil der Realität ausblenden. Dann ist man so ideologisch vernarrt in den Status quo, dass man Realität nicht mehr wahrnimmt. Dann kommt das radikale Erwachen und dann kommt hoffentlich die Erneuerung.
Hoffen wir, dass das radikale Erwachen schnell kommt, nicht zu spät ist, dass man es vielleicht abfedern kann?
Ja, also Transformation ist immer ein Stückchen schmerzlich.
Mit diesen Worten möchte ich das Interview beenden, denn ich hoffe, dass das Ganze auch aufweckt natürlich, dass man kann, finde ich, viele Sachen, die Sie jetzt beschrieben haben, auch auf das Kleine, auf das Private, auf das Berufliche anwenden und dementsprechend, glaube ich, ist das auch eine gute Art der Motivation. Und ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sattelberger.
Ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch mit Ihnen.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Natürlich sind immer Themen dabei, die einen erst einmal aufhorchen lassen, wo man sich denkt, naja, was soll das, uns geht's doch gut. Ja, natürlich geht's uns gut, es geht aber nicht immer gut und es kommen auch Sachen, die man so nicht erwartet, seien das Kriege, seien das einfach Situationen, die sich vielleicht angebahnt haben und dann später erst spürbar werden. Und genau deshalb ist es immer wichtig, den Blick auf die Gegenwart, aber auch auf die Zukunft zu werfen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn Sie bei der nächsten Sendung der Future Markets wieder dabei sind. Dankeschön.